auch ein wunderbarer Anblick, hier vorne, liebe Taufkandidaten, vor euch zu stehen, euch hier zu sehen. Es ist ein besonderer Tag für uns, für die Gemeinde, für uns alle, weil heute wir dürfen zuschauen, sehen, auch sichtbar, wie Jesus seine Gemeinde baut. Nicht immer gibt es solche Momente. Vieles geschieht im Verborgenen, Aber heute können wir das richtig sehen mit unseren Augen. Lasst uns, bevor wir dann weitergehen und zur Taufe gehen werden, einen Bibeltext zuerst mal vorlesen und dann darüber Gedanken machen. Lukas 17, die Verse 11 bis 9. Und es geschah, als er, das heißt Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir können jetzt fragen, was hat diese Geschichte mit uns heute zu tun? Das ist eine ergreifende Geschichte. Es wird nur einmal in den Evangelien berichtet. Und auch, ich denke, wir alle haben verstanden, so den Kern, die Würze dieser Geschichte. Und sie ist ein bisschen tragisch, auch erfreulich, aber auch tragisch. Was hat diese Geschichte mit uns heute zu tun? Nun, wie immer, Gottes Wort hat mit uns immer mehr zu tun, als wir es ahnen. Auch hier. Zuerst eine andere Frage, ganz andere Frage. Wer von uns hat schon mal bei einer Umfrage mitgemacht? Kennen wir Umfragen? Manchmal können Umfragen ganz schön lästig sein, besonders am Telefon, gerade beim Mittagessen und dann irgendwo. Jemand kümmert sich um deine Heizung oder deine Lebensversicherung und krank und wollen da Fragen stellen. Also das kann sehr, sehr nervig sein. Ja. Manchmal können Umfragen interessant sein. Also so, es ist interessant mitzumachen. Und manchmal kann eine Umfrage aber auch sehr herausfordernd werden. Sie kann zum Denken nachbringen, zum Denken anregen und zur Selbstprüfung motivieren. Manchmal eine Umfrage, sie einfach bewirkt das, dass man hält an und man denkt nach. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir anhalten und nüchtern nachdenken. Ja, ich möchte heute eine Umfrage hier durchziehen lassen. Ja, wir werden alle gemeinsam bestimmten Fragebogen ausfüllen in Verbindung zu dieser Geschichte aus Lukas 17. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass wir anhalten und nüchtern nachdenken. Jeder Einzelne für sich anhält und fragt: Wie ist es bei mir? Was soll ich jetzt ankreuzen? Ja oder nein? Der Hauptgedanke dieser Umfrage lautet, oder die Frage, die Hauptfrage, also das sind die 10 Aussätzigen und wir. Und worin gleichen wir diesen 10 Aussätzigen und worin sind wir unterschiedlich? Oder du, wo bist du? In welcher Frage, in welchem Punkt bist du genauso wie diese 10 Aussätzige? Und in welchem Punkt bist du anders? Das ist die Hauptfrage. Und dann mit Ja oder mit Nein eben ankreuzen. Wenn ich auch so bin, dann ja, wenn nein, ich bin nicht so, dann eben nein. Ich bitte alle, geduldig mitzumachen, mitzugehen durch diesen Fragebogen oder Umfragebogen, um diese Geschichte aus der Vergangenheit mit uns heute in Verbindung zu bringen. Nun, wir beginnen mit dem ersten Punkt, krank. Diese 10 Aussätzigen waren eindeutig krank und sehr krank. Es wird gesagt, das waren Aussätzige. Und Aussatz, heute ist vergleichbar Lepra, aber ganz genau weiß man auch nicht, ob das, aber in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Aussatz gehörte damals zu den schlimmsten Krankheiten, auch heute ist es immer noch eine der schlimmsten Krankheiten. Damals war sie absolut unheilbar, sie war sehr zerstörerisch, der Körper zerfiel, wörtlich, also Körperglieder fielen einfach ab, faulten ab, der Leib faulte am lebendigen Körper. Und diese Krankheit war tödlich. Nun, mit diesem Punkt, was hat das mit uns zu tun? Nicht jeder von uns muss unbedingt physisch krank sein. Bestimmt gibt es hier Leute, die leiden unter verschiedenen Krankheiten, aber es gibt auch bestimmt eine gute Anzahl der Leute, die Menschen, die sich besser Gesundheit erfreuen. Aber es gibt etwas anderes, wo wir alle gleich sind. Da haben wir alle gemeinsam, nämlich jeder von uns trägt eine geistliche Krankheit in sich herum. Die Bibel nennt diesen Zustand Sünde. Das heißt, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder, der hier ist, auch der hier vorne steht, vor euch steht, ist ein Sünder. Und jeder, der hier rechts, links von dir sitzt und auf deinem sitzt, jemand, der da sitzt, ist auch ein Sünder. Jeder von uns ist Sünder, ohne Ausnahmen. Dieser Zustand ist sehr tragisch, er ist sehr schlimm und Gott will alle Menschen auf diesen Zustand aufmerksam machen. Der Prophet Jesaja beschreibt diesen Zustand sehr treffend und er vergleicht ihn auch mit einer Krankheit oder mit Begriffen, die aus einer Krankheit kommen. Jesaja 1, Verse 4 bis 6 lesen wir: Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank. Und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an euch, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, nicht verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Sehen wir, wie der Prophet den Zustand des Menschen beschreibt, dass die Menschen Sünder sind. Auch Apostel Paulus unterstreicht, dass alle Menschen vor Gott Sünder sind. In Römer 3, Verse 10 bis 12 lesen wir, Paulus zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Nun, was sollen wir jetzt hier ankreuzen? Ja oder nein? Krank. Ja oder nein? Bin ich krank oder nicht? Worin ähneln wir uns diesen 10 Aussätzigen? Sie waren krank durch den Aussatz, das ist eindeutig. Wir sind krank durch die Sünde, das ist auch eindeutig. Die Bibel sagt, ja, wir sind krank durch die Sünde, wir sind sündhaft. Und die Ja-Antwort wird wohl auf jeden von uns hier zutreffen. Wenn du ohne Sünde bist, wenn du gar nicht weißt, was Sünde ist, dann kannst du Nein ankreuzen. Der zweite Fragepunkt, ohne Aussicht auf Besserung. Für die 10 Aussätzigen gab es keine Heilung vom Aussatz. Eine Aussicht auf Besserung, dass es besser irgendwann wird, hatten diese 10 Aussätzigen überhaupt nicht. Wie ist es bei uns? Gibt es eine Aussicht für uns, unsere sündige Natur zu verbessern? Vielleicht brauchen wir bessere Prediger. Vielleicht brauchen wir bessere Lektionen irgendwelche. Vielleicht brauchen wir eine strengere Gemeinde. Vielleicht brauchen wir irgendwelche Reformen, die dazu bringen würden, dass unsere sündige Natur irgendwie schwächer wird, kleiner wird oder ja, sich ändern wird, besser wird. Gibt es eine Möglichkeit, etwas zu machen, damit Menschen besser werden, damit die Sündhaftigkeit des Menschen geringer, kleiner wird? Viele Menschen haben es versucht. Die Philosophen haben es versucht, die Psychologen, Religionsstifter haben es versucht, geistliche Gurus und Lehrer haben es versucht, versuchen bis heute noch, den Menschen zu verbessern. Sie glauben an irgendwelchen guten Kern im Menschen und wenn er sich entfaltet, dann wird der Mensch doch besser. Alle diese Versuche, alle ohne Ausnahmen, haben kläglich versagt. Der Mensch ist nicht besser geworden. Die 6000 Jahre der Geschichte der Menschheit beweisen es eindeutig. Und heute, man könnte sagen, ja, nach der ganzen Aufklärung, nach technischem Progress, nach so viel Humanes, was geschieht, sollte doch der Mensch besser werden. Leider ist die Realität anders. Wir sehen gerade aufgrund dieser Entwicklungen, man könnte sagen, der Mensch ist noch böser geworden. Das wird eher zustimmen, als dass er besser geworden wäre. Der Mensch lebt, auch wir, auch heute, der Mensch lebt ohne Aussicht auf Besserung seiner sündigen Natur. Die Menschen werden nicht besser. Damit müssen wir rechnen. Jeremia 2, Vers 22, da sagt der Prophet, denn wenn du dich auch, oder Gott spricht es zu Menschen durch den Propheten, denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Das bedeutet, du kannst deine sündige Natur nicht verändern, nicht besser machen. Egal, wie viel du dich waschen wirst, Seife, Lauge oder noch andere Putzmittel. Oder Galater 2, Vers 16 sagt Paulus, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das bedeutet, lieber Freund, du kannst dich anstrengen, wie du willst, gut zu sein. Besser wirst du nicht in deiner sündigen Natur. Du bleibst immer noch Sünder und diese sündige Natur, die wird nicht gebessert, die wird nicht besser werden. Der Mensch kann nichts machen, um seine Krankheit, diese Krankheit in Anführungszeichen, zu heilen. Schon gar nicht durch eigene Werke, durch eigene Anstrengungen. Jetzt werde ich einfach braver. Jetzt werde ich die Bibel fleißiger lesen. Jetzt werde ich mehr beten, Gottesdienste besuchen. Das ist alles wunderbar, das ist alles richtig. Tu das. Aber deine sündige Natur wird dadurch nicht besser. Du wirst dich nicht bessern. Du wirst nicht dadurch den Himmel verdienen können. Auf keinen Fall. Auch heute müssen Menschen, wie damals die 10 Aussätzigen, ohne Aussicht auf Besserung leben. Auch hier müssen wir das Ja ankreuzen. Die dritte Frage in diesem Fragebogen lautet, oder dritter Punkt, düstere Zukunftsaussichten. Für diese 10 Aussätzigen sah ihre Zukunft sehr, sehr düster aus. Keine Rückkehr nach Hause zu ihren Familien, sind getrennt, sie dürfen nicht in die Familien zurück. Vollständiger Zerfall des Körpers, das steht auf dem Programm, das ist die Zukunft. Und dann irgendwann ein qualvoller Tod in Einsamkeit und Verlassenheit. Da wird kein Mensch, der dir lieb ist, neben dir stehen und dir die Hand halten können, weil diese wegen Ansteckungsgefahr ist eine totale Quarantäne verordnet, wurde sogar im Gesetz Mose von Gott selbst befohlen. Und so war der Mensch praktisch ein Aussätziger dazu. Ja, das war sein Schicksal, seine Zukunft. Krank bleiben, darf nicht mehr nach Hause zurück und ich werde so einsam und allein sterben. Wissen wir, dass die Menschheit eine noch düstere Aussicht auf die Zukunft hat? Noch schlimmer als diese 10 Aussätzigen. Römer 6, Vers 21 wird gesagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist nicht der biologische Tod gemeint, sondern vielmehr der geistliche, der ewige Tod. In der Bibel gibt es viele Bibelstellen dazu, eine ziemlich ausführliche in 2. Thessalonicher 1, also Auszüge von Verse 6 bis 9 lesen wir, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er mit Bedrängnis vergilt bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das ist die Botschaft der Bibel. Der Lohn für die Sünde ist der ewige Tod, ewiges Verderben, ewige Strafe, etwas, was nie aufhören wird. Bei den 10 Aussätzigen, ihre elende Zukunft, die wird aufhören. Bei einem Sünder, der ohne Jesus in die Ewigkeit geht, seine elende Zukunft wird niemals aufhören. Und das ist viel schlimmer. Der ewige Tod, die ewige Verdammnis ist schlimmer als jeder Aussatz. Schlimmer als jede Not und schlimmer als jedes Leid, was der Mensch heute durchgeht. Manchmal sagen die Leute, was ich hier durchgehe, was ich durchmache, das ist die reinste Hölle. Das stimmt nicht. Egal, was du durchmachst, das ist nicht die Hölle. Die Hölle ist viel schlimmer. Das müssen wir merken. Das müssen wir zu Herzen nehmen. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist eine sehr klare Botschaft der Bibel. Und Jesus hat über die Hölle viel mehr geredet als alle anderen in der Bibel. Niemand hat über die Hölle so vieles gesagt wie Jesus. Er wusste, worüber er redete. Wir sind oft so, wir haben keine Ahnung und reden über Dinge, die wir nicht begreifen können und sagen, ach, das ist nicht, wird nicht so schlimm, sondern ich glaube gar nicht daran und Gott ist ja so und so und so. Was wir dazu meinen, ist so unwichtig, unbedeutend. Das einzige Wichtige ist, was Gott dazu sagt und was Gott dazu meint. Also düstere Zukunftsaussichten bei den 10 Aussätzigen und auch bei uns. Auch hier müssen wir alle mit Ja ankreuzen. Der nächste Punkt zum Vergleich mit den 10 Aussätzigen lautet, getrennt vom Volk Gottes. Die Aussätzigen durften nicht bei ihren Familien bleiben und sie durften auch nicht mit dem Volk Gottes Kontakt haben. Sie durften keine Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Sie waren total getrennt, nicht nur von ihren Familien, sondern auch vom Volk Gottes. Sie durften nicht zum Tempel hingehen, sie durften keine Opfer bringen, sie durften nichts machen, wo es andere Menschen mit anderen Menschen zu tun hatte. Auch die Menschheit, auch heute die Menschheit ist vom Volk Gottes getrennt. Es ist eine Trennung zwischen Volk Gottes und Menschen, die zum Volk Gottes gehören und die zu ihnen nicht gehören. Keine Verbindung, keine Gemeinschaft, feindliche Grundeinstellungen. Meistens sind die Welt verfolgt, das Volk Gottes. Das ist meistens so, auch bis heute. Aber auch hier gibt es noch etwas Schlimmeres. Menschen sind heute von Gott getrennt. Nicht nur vom Volk Gottes, sondern von Gott. Das ist noch schlimmer. Das ist die Folge der Sünde. Sünde trennt Menschen von Gott. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ja, das kennen wir alle. Getrennt von Gott, getrennt vom Volk Gottes. Auch hier wäre das richtige Ankreuzen für alle das Ja. Ja, die Sünde trennt uns von Gott. Der nächste Punkt lautet Rettung potenziell vorhanden. Die einzige mögliche Rettung für die 10 Aussätzigen lag darin, dass es einen Mann gab mit Namen Jesus, der ihnen helfen konnte. Das haben sie gehört, das haben sie gewusst. Es gibt einen Menschen, einen Mann, Jesus aus Nazareth, und er kann uns helfen. Sie haben von ihm gehört, die Rettung war zwar vorhanden, die gab es, aber sie war noch nicht bei ihnen. Sie war noch nicht bei ihnen angekommen. Potenziell war die Rettung da, aber effektiv wirksam war sie für sie noch nicht da. Hier sind wir auch wie diese 10 Aussätzigen, es ist auch sehr viel Ähnlichkeiten. Auch für uns, die einzige Rettung ist nur in Jesus Christus und sie ist potenziell da für alle Menschen. Nur Jesus kann uns helfen. Nur er kann uns retten vor der Sünde, vor der ewigen Verdammnis. Wissen wir auch wieso? Wieso nur er? Weil nur Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. In 1. Johannes 2, Vers 2 wird gesagt, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es gibt keinen zweiten in der ganzen Menschheitsgeschichte, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben wäre. Und Gott will, dass jeder Mensch Buße tut und gerettet wird. Das ist die Chance für uns. Damals für die 10 Aussätzigen, sie wussten, Jesus ist da, er kann sie heilen. Ob er zu ihnen kommen wird, da hatten sie keine Garantie gehabt. Wir wissen heute, Jesus ist gestorben für alle Menschheit. Die Rettung ist da. Jetzt, Jesus muss nicht kommen, er ist schon gekommen. Das ist der Unterschied zu uns. Ja, Rettung ist vorhanden für alle Menschen. Potenziell, sie ist da, wirksam ist es jetzt, bei jedem wird es unterschiedlich sein. Auch hier bei diesem Punkt, dass die Rettung potenziell vorhanden ist, müssen wir wohl das Ja ankreuzen, das wird auf alle zutreffen. Der nächste Punkt lautet, den Retter erkannt. Die 10 Aussätzigen haben Jesus erkannt. Jetzt endlich ist dieser Moment gekommen, wo Jesus von Nazareth irgendwie vorbeiging und sie haben ihn erkannt. Sie schrien zu ihm, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Also sie hatten von ihm gehört, sie hatten auf ihn gewartet und als der Moment kam, haben sie ihn erkannt. Und sie haben zu Jesus gerufen. Sie sind nicht still geblieben und so Jesus bewundert, ist er vorbeigegangen. Und das war's. Nein, sie haben zu ihm gerufen, weil sie durften nicht näher kommen. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir in diesem Punkt? Hast du den Retter schon erkannt? Weißt du, wer dich retten kann? Weißt du, dass nur Jesus dich retten kann? Und hast du erkannt, dass nur Jesus dir wirklich in deiner Seelennot helfen kann? Hier musst du das ankreuzen, was deiner Realität entspricht. Nicht deinem Wunsch, nicht was du wünschst, sondern wie ist es jetzt momentan? Hast du erkannt, dass Jesus, nur er allein, dein Retter ist? Wenn ja, dann kreuze das Ja an. Wenn nein, dann eben nein. Der nächste Fragepunkt lautet, Rettung in Anspruch genommen. Für die 10 Aussätzigen, eine Sache war ganz klar. Wir wollen gerettet werden. Jesus, Meister, erbarme dich über uns, riefen sie. Für sie war die Frage eindeutig. Und wenn man sie gefragt hätte, wollt ihr gerettet werden? Ja, das wollen wir. Das wäre ihre Antwort. Und sie nahmen die Rettung in Anspruch. Sie haben diese Gelegenheit wahrgenommen. Sie haben nicht gewartet, bis Jesus wieder wegging. Vielleicht kommt er noch einmal. Vielleicht, nein. Sie haben zu ihm gerufen. Sie riefen Jesus an. Wie ist es bei dir und bei mir? Willst du gerettet werden? Hast du die Rettung in Anspruch schon genommen? Hast du schon zu Jesus gerufen? Hast du zu Jesus ein klares Ja gesagt? Ja, Herr, ich will gerettet werden. Dementsprechend musst du auch hier ankreuzen. Wie ist es bei dir? Der nächste Umfragepunkt lautet, den Anweisungen des Retters gefolgt. Wie war das bei den 10 Aussätzigen? Wie ist es bei dir? Die 10 Aussätzigen haben das sofort erkannt, sofort getan, was Jesus ihnen sagte. Er sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Interessant, dass diese Anweisung wird im Gesetz Mose gegeben, dass wenn ein Aussätziger vom Aussatz doch irgendwie frei werden sollte, wie das geschehen sollte, wird nicht beschrieben. Aber falls es kommen sollte, dann sollte er zu Priester gehen, nachdem man geheilt wurde. Aber hier sagt Jesus, sie sind noch krank, geht hin zu den Priestern, zeigt euch. Und sie marschierten los. Sie waren noch nicht geheilt. Also sie haben das getan, was der Retter sagte. Sie haben zu Jesus geschrien, Meister, hilf uns. Er sagt, oder erbarm dich über uns, er sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Und sie gehen hin, dass, ohne dass sie geheilt waren. Das war ein Glaubensschritt von ihnen. Sie haben den Anweisungen des Retters gefolgt. Was meinst du, Jesus sagt ihnen, zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priester. Was meinst du, wie lange haben sie überlegt und gezögert? Vielleicht haben sie untereinander diskutiert, ja, was sollen wir da? Der Priester wird uns ja gleich nach Hause schicken. Er wird sagen, was wollt ihr hier, Aussätzige im Tempel? Ihr dürft ja gar nicht rein. Nee, wir bleiben hier. Die Bibel sagt hier nicht, aber ich denke, sie haben nicht lange diskutiert. Das war ihre einzige Chance. Sie sind losgegangen. Sie taten das, was der Retter gesagt hat. Wie ist es bei dir? Hast du den Anweisungen des Retters gefolgt? Oder überlegst du es immer noch und zögerst? Soll ich nicht, soll ich? Hier einige seiner Anweisungen. Zum Beispiel Markus 1, Vers 15. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist seine Anweisung. Hast du schon Buße getan? Glaubst du an das Evangelium? Oder Matthäus 11, 28 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also zu Jesus gehen, nicht irgendwo rumirren, rumjagen, rumsuchen, zu Jesus sich wenden. Oder in Apostelgeschichte 17, Vers 30, da sagt Paulus, er formuliert die Anweisung des Retters durch eigene Worte. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist die Anweisung des Retters. Tut Buße. Bist du den Anweisungen des Retters gefolgt? Hast du dich zu Jesus bekehrt? Hast du deine Sünden bereut und darüber Buße getan? Bedeutet umgekehrt. Hast du diese Umkehr in deinem Leben erfahren, wo du sagst, ich will jetzt das tun, was Jesus sagt. Ich will zu ihm. Ganz eindeutig, nicht zweifelhaft. Bist du zu Jesus gekommen, zurückgekehrt? Das musst du für dich beantworten, wie es bei dir wirklich ist. Der nächste Umfragepunkt lautet Rettung erlebt. Die 10 Aussätzigen haben ihre Rettung sehr konkret erlebt, sehr eindeutig. Sie wurden vom Aussatz geheilt. Wir lesen, und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Setzen wir uns in ihre Situation hinein. Sie gehen los zu den Priestern, sind immer noch vom Aussatz befallen. Und plötzlich unterwegs, wie das war, wissen wir nicht, alle auf einmal oder einer nach dem anderen. Aber sie merken, der Aussatz verschwindet, er ist weg. Wir sind rein, wir sind geheilt worden. Wir dürfen wieder zum Volk Gottes, wir dürfen in die Gemeinschaft, wir dürfen in unsere Familien hinein. Wir sind geheilt. Also ich denke, egal wie wir uns das vorstellen, ganz genau dasselbe werden wir wohl nicht erfahren, wie Sie selber das erlebt haben. Was für ein Erlebnis das sein müsste für Sie. Wie ist es bei dir? Hast du die Rettung vor dem ewigen Tod erlebt, als du zu Jesus schrie, als du den Anweisungen des Retters gefolgt hast? Hast du die Rettung erfahren? Bist du durch Jesus schon gerettet oder weißt du es nicht? Das ist eine wichtige Frage. Hast du das getan, was Jesus gesagt hatte? Und was ist mit der Rettung? Bist du gerettet? Römer 10, Vers 13 wird gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Verheißung in der Bibel, die sehr, sehr zentral ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hast du die Rettung durch Jesus erlebt? Bitte dementsprechend ankreuzen. Und hier, es hat keinen Sinn, wenn du etwas ankreuzt, aber das stimmt nicht zu dir. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Kreuze das an, was wirklich auf dich zutrifft. Von Dankbarkeit ergriffen ist der nächste Punkt. Ganz bestimmt waren alle 10 Aussätzige froh über ihre Rettung. Hundertprozentig. Aber nur einer war von Dankbarkeit ergriffen, tatsächlich. Wir lesen, einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, ein Ausländer. Wem ähnelst du mehr in der Frage der Dankbarkeit Gott gegenüber? Diesem Samariter oder den anderen 9? Diesem einen oder den anderen 9? Bist du von Dankbarkeit Gott gegenüber ergriffen, weil Jesus für dich gestorben ist, weil Jesus deine Schuld auf sich nahm, weil Gott dir alle deine Sünden vergeben hat, weil Gott seine Liebe zu dir auf die höchste Art und Weise bereits gezeigt hat? Bist du von Dankbarkeit ergriffen? Ist dein Leben ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber? Wenn du die Antwort nicht kennst, frag deine Ehefrau oder deinen Ehemann, frag deinen Nächsten. Was meinst du, bin ich ein dankbarer Mensch Gott gegenüber? Das wird dir sehr, sehr viel helfen, die tatsächliche Stand, deinen Stand zu erkennen. Klar, wir können hier uns Wunschdenken ankreuzen, was ich wünsche. Ich wünsche, dankbar zu sein, oder ich denke, ich bin dankbar. Hier müssen wir tiefer uns selbst prüfen. Bin ich von Dankbarkeit Gott gegenüber ergriffen? Was dominiert in meinem Leben? Was prägt mich? Was treibt mich an? Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er mich gerettet hat, oder vielleicht etwas anderes. Und der letzte Punkt in diesem Fragebogen: Jesus nachgefolgt. Einer von diesen 10 Aussätzigen, der Samariter, kam zu Jesus zurück. Dieser Samariter eigentlich, er gehörte nicht zum Volk Gottes. Aber das trifft davon so gut zu. Auch wir gehören nicht zum Volk Israel. Also die meisten von uns auf jeden Fall, vielleicht nur ein paar von unserer Abstammung her. Und doch dieser Samariter, er war der Einzige, der zu Jesus zurückkehrte. Die anderen 9 kamen nicht zurück zu Jesus. Wir lesen, einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Dieser, dass er zurückkehrte, das ist ein Zeichen der Nachfolge. Er hat nicht so einfach die Rettung zur Kenntnis genommen, ich bin dankbar und seines Weges gegangen. Er ist zurückgekommen. Natürlich, wir wissen nicht, wie es weiter bei ihm ging, aber damals, das war ein Zeichen, der Mensch ist zu Jesus gekommen, direkt, persönlich. Wie ist es bei dir? Folgst du Jesus nach, nachdem du seine Rettung in Anspruch genommen hast und sie erlebt hast? Folgst du Jesus nach? Oder hast du nur deine Rettung dankbar zur Kenntnis genommen und gehst deinen individuellen, persönlichen Lebensweg genauso weiter wie auch davor? Jesus ruft uns sehr eindeutig in seine Nachfolge. In Lukas 9, Vers 23 sagt er, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Auch hier bitte das ankreuzen, was auf dich zutrifft. Folgst du Jesus nach? Nun, lieber Freund, hast du jetzt diesen Umfragebogen ausgefüllt, lieber Bruder und Schwester? Was hast du mit Ja und was hast du mit Nein angekreuzt? Krank, ohne Aussicht auf Besserung, düstere Zukunftsaussichten, getrennt von Volk Gottes, von Gott, Rettung potenziell vorhanden. Das trifft uns alle. Das können wir alle gemeinsam mit Ja ankreuzen. Wie sieht es bei dir mit den weiteren Punkten aus? Wie hast du hier angekreuzt? Hast du den Retter erkannt? Hast du die Rettung in Anspruch genommen? Bist du den Anweisungen des Retters gefolgt? Hast du die Rettung erlebt? Bist du von Dankbarkeit Gott gegenüber ergriffen? Ist dein Leben ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber? Und folgst du Jesus nach? In unserer Geschichte ist Jesus sehr verwundert. Er sagt, wieso ist nur einer zurückgekommen? Es wurden doch 10 geheilt. Wo sind denn die 9? Diese Frage klingt so nach Verwunderung, klingt auch etwas wehmütig. Jesus sagt, ich habe doch mehreren geholfen. Wieso ist nur einer zu mir zurückgekehrt? Diese wehmütige Frage, die ist auch heute noch aktuell. Für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? Für wie viele Menschen sind hier, die Rettung Gottes brauchen, die Rettung Gottes erlebt haben? Wir sind sehr froh über die 13 Taufkandidaten. Und doch können wir sagen, wieso sind es nur 13 Menschen, die hier sind? Warum sind es nicht mehr? Du gehörst vielleicht, solltest auch hier vorne sitzen. Aber wieso? Wieso sind nur Wo sind die Neun? Wo sind die anderen, denen auch geholfen wurde? Diese 13 Menschen, die sind zu Jesus zurückgekehrt. Sie haben gesagt, Herr, wir danken dir für deine Rettung. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen das tun, was du gesagt hast. Jesus sagt aber, wurde nicht mehr Menschen gerettet? Wo sind denn die anderen? Die Antwort darauf kennt Gott und die Antwort darauf kennst auch du. Zu wem gehörst du? Zu welchen? Zu diesen Neun oder zu diesem einen? Wenn du die letzte Frage hier mit Nein angekreuzt hast, diese letzte Frage, die restliche Frage, du kannst es heute noch ändern. Du kannst jede einzelne Frage, die du mit Nein angekreuzt hast, du kannst sie heute ändern. Kehre um zu Jesus, nimm seine Rettung in Anspruch, folge ihm nach aus Dankbarkeit. Und was immer dich davon aufhält, das kann man ändern. Die Geschichte mit den 10 Aussätzigen endet mit den Worten, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Hier redet Jesus nicht zu den 9 Geheilten. Hier redet er nur zu diesem einen Samariter, der zurückgekehrt. Diese wunderbaren Worte, das sind die wunderbarsten Worte in diesem Abschnitt, die sagt er zu diesen Samariter, nicht zu den 9, die sind weg. Die wurden geheilt, klar, aber diese Worte sagt er nicht zu den 9 Geheilten. Hier redet er zu diesem einen, der zurückgekehrt ist. Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Taufkandidaten, ihr wart alle auf ewig verloren. Und Jesus hat euch gerettet. Ihr habt die Rettung in Anspruch genommen. Und jetzt wollt ihr aus Dankbarkeit Jesus nachfolgen. Ja, die Taufe gehört zur Nachfolge. Die Taufe ist zwar nicht das Einzige in der Nachfolge, klar, aber sie gehört eindeutig dazu, auch zu den Anweisungen des Retters. Deswegen, euch gehören jetzt diese Worte ganz, ganz besonders, diese Worte Jesu. Jedem Einzelnen von euch, liebe Taufkandidaten, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Amen.